einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder Buenos Dias vielleicht auch. Egal, wo du bist heute, ich freue mich sehr, dass du uns wieder deine Zeit schenkst. Denn ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und wie du weißt, geht es bei mir rund um das Thema Krebs. Jede Woche habe ich hier inspirierende Menschen sitzen, ganz tolle Menschen, die eben, ja, dadurch kann eben dieser Mutmacher-Podcast entstehen, durch diese Geschichten. Und deswegen bin ich immer sehr, sehr tief berührt von jedem Einzelnen, der hier ist, der seine Geschichte auch erzählt. Ich habe aber nicht nur Betroffene hier sitzen, sondern auch Angehörige oder auch Vereine. Heute habe ich aber mal wieder eine Betroffene hier sitzen. Ich mag dieses Wort betroffen auch nicht so wirklich, aber eben eine ganz wundervolle Frau hier sitzen. Mir gegenüber sitzt nämlich die Carmen. Carmen ist 42 Jahre alt und hatte zweimal die Diagnose Brustkrebs. Einmal 2015, einmal 2017. Sie ist dreifache Mama und sie hat diese Krebsdiagnose als zweite Chance genutzt, nämlich um ihr Talent, ihre Leidenschaft auf den Weg zu bringen, und zwar als Flamenco-Tänzerin. Und ich freue mich so sehr, dass Carmen uns heute jetzt ein bisschen mitnimmt auf eine sehr intensive, sehr spannende Reise. Und ich begrüße dich jetzt ganz herzlich. So schön, dass du da bist, liebe Carmen, und dass du uns heute deine Zeit schenkst.
Ich danke dir, liebe Kendra. Es ist für mich eine Ehre, dass ich hier sein darf.
Oh, wie süß, eine Ehre.
Ja, doch.
Sehr schön.
Du öffnest mir den Raum, du gibst mir die Möglichkeit, dass meine Stimme gehört wird. Und das ist ein Geschenk.
Sehr schön. Sehr, sehr gerne. Sehr gerne, liebe Carmen. Carmen, lass uns ein bisschen tief in deine Vergangenheit reisen. Und zwar 2015 steht hier bei mir, dass du das erste Mal an Brustkrebs erkrankt bist. Du warst noch sehr jung, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja.
Wie alt warst du damals und was war gerade so kurz vorher los? Vielleicht privat oder auch beruflich? Magst du uns ein bisschen mitnehmen?
Gerne. Ich war 34 Jahre alt. Der jüngste Sohn war ein Jahr alt.
Ui.
Und er hatte sich von alleine abgestillt. Was ich sehr komisch fand, weil ich meine anderen Kinder auch gestillt hatte und das war anders, dieser Prozess. Mhm. Beruflich war ich Spanischlehrerin am Gymnasium, aber zu diesem Zeitpunkt war ich im Mutterschutz, weil ich noch nicht an der Schule war. Also ich war ein Jahr als Mama zu Hause. Und mein Leben war völlig normal und ich war von außen betrachtet, oder ich war mit meinem Leben glücklich. Ich hatte überhaupt keinen Wunsch, irgendetwas in meinem Leben zu verändern. Der Krebs kam, die Brust war gerötet, vergrößert, die Brustwarze hat komisch ausgeschaut. Ich habe ein paar Monate gebraucht, bis ich diese Diagnose bekommen hat, denn ich war beim Frauenarzt und es wurde hinter eine Brustentzündung einfach nicht gesehen. Ja.
Okay.
Und ich war damals 2 Monate in meiner Heimat, da war mein Mann in Elternzeit. Und nach diesen 2 Monaten war für mich so ein Punkt, wo die Brust genauso gerötet und geschwollen und ein bisschen komisch ausgeschaut hat, wo ich mir gedacht habe, jetzt schaue ich nochmal beim Arzt vorbei. Und meine Frauenärztin hat mich dann, da reden wir vom August 2015, sie hat meine Brust gesehen und so wie sie geschaut hat, dann war sofort klar, ui. Da ist was Ernstes. Aber ich hatte wirklich keine Ahnung und überhaupt keine Ängste und keine Berührung zum Thema Angst. Also für mich war das einfach eine entzündete Brust vielleicht, eine Brustentzündung, aber nichts anderes. Es hat aber nicht geschmerzt, das war das Komische.
Okay. Und dann hat sie direkt dann einen Ultraschall gemacht oder hat dann auch zu dir gesagt, wir lassen noch eine Mammographie machen zur Sicherheit? Oder
genau, also sie hat mich sofort zu einer Mammographie geschickt und diese Mammographie wurde sehr schnell gemacht. Das war Freitag, letzte Stunde vor Feierabend und ich bin heimgefahren mit den Sätzen, es tut mir leid, Frau Lopez, schaut nicht gut aus. Okay. Und das war ganz schlimm, weil ich nicht wusste, was schaut gut aus oder nicht gut aus. Also es war klar, es geht um Krebs, aber es war überhaupt nicht klar, wie weit dieser Krebs in mir war. Und das war eine sehr schlimme Zeit für mich, weil ich nicht wusste.
Okay, ja klar, verstehe ich. Wie lange hat es dann noch gedauert, bis du dann das Ergebnis dann bekommen hast?
Zum Glück ging es sehr schnell, also innerhalb einer Woche wusste ich schon, ich habe Krebs, es ist Stufe 4 von 5. Es wird erstmal die Chemo gemacht, dann die OP mit Ablatio, also die Brust musste weggenommen werden und danach kommen die Bestrahlungen. Also da hatte ich einen Plan, innerhalb einer Woche hatte ich einen Plan, wie gesagt, das war nicht nur die Brust, bei mir war kein Knoten, sondern wie gesagt, irgendwie entzündet, gerötet, geschwollen. Und es waren viele Lymphknoten auch schon betroffen und somit hat es geeilt, dass es schnell sein muss. Ja.
Wow, Wahnsinn. Was hast du gefühlt, als dann die Diagnose wirklich klar stand oder klar war? Und kannst du uns mitnehmen in den ersten Moment?
Ja. Also in dem ersten Moment, wo dieser Arzt zu mir gesagt hatte, es tut mir leid, Frau Lopez, schau nicht gut aus, war große Verzweiflung und ich konnte es nicht fassen. Und dieses erste Wochenende war das Schlimmste. Da bin ich wie in einen schwarzen Tunnel reingekommen und hatte ganz furchtbare Ängste und hat gedacht, ich sterbe bald, ich werde meinen Mann und meine Kinder alleine lassen und das darf nicht sein. So. Also ganz schlimme Albträume waren im ersten Moment da. Bis ich tatsächlich einen Plan vor mir hatte. Also bis ich wusste, wie es mit mir weitergemacht wird. Bis ich wusste, es geht um Brustkrebs. Und ab dem Moment, das waren ein paar Tage später, wie gesagt, also es war ein Freitag, wo die Mammographie gemacht worden ist und ich glaube, am Mittwoch hatte ich den Plan schon.
Wow.
Und ab diesem Moment war ich eine andere Carmen, weil ich die Tatsache, dass Krebs hatte, akzeptiert hatte.
Wow.
Und ich wusste, ich kann das nicht verändern, ich kann auch nicht dagegen kämpfen. Es ist scheiße, aber es ist so, wie es ist. Und an dem Moment war es mir tatsächlich egal, ob ich metastasiert war oder nicht, weil ich noch auf diese Untersuchung warten musste. Ich war zum Glück nicht metastasiert, aber meine Einstellung war, egal wie weit der Krebs in meinem Körper ist, es wird nichts an meiner Einstellung ändern. Und von Anfang an, ab dem Moment, wo ich diese Krankheit akzeptiert hatte in meinem Leben, hatte ich das Gefühl, es ist ein Jahr, um neue Sachen zu lernen.
Okay, wow. So rückblickend, wie kann man oder wie kommt man auf so weise Worte? Also so das ist ja schon, oder warst du vorher, wir fragen mal so, warst du vorher schon in diesem Thema sehr vertieft, also gerade was jetzt diese Bewusstseinsarbeit angeht, dieses Spirituelle dann eben auch, dass du halt schon sehr schnell einen Plan hattest, dass du auch sofort die Krankheit angenommen hast, weil das ist ja das, was den meisten Menschen sehr, sehr schwer fällt. Ja. Und magst du da mal was von erzählen?
Ich war nicht so ein spiritueller Mensch, wie ich das jetzt bin.
Okay.
Und ich staune und rückblickend verstehe ich auch, wie mein Unterbewusstsein schon damals mich auf den richtigen Weg, sage ich mal, gebracht hat. Weil ich rückblickend vieles verstehen kann, wie ich reagiert habe und was ich getan habe. Aber ich habe es wirklich rein intuitiv gemacht damals.
Okay.
Wow. Und das war dieser innere Drang, der mich einfach zum Leben gebracht hat, der gesagt hat, ja, ich will weiterleben. Und ich versuche es zumindest. Ich versuche es. Und vor allem in dieser Anfangsphase, wo die Albträume so schlimm waren, ne? Auch als ich die Krankheit akzeptiert hatte, aber ich habe viele Ängste immer noch gehabt und die haben mich in der Nacht begleitet. Also ich war im Bett und konnte dann nicht einschlafen, weil ich dann in meine schlimmste Albträume mich verloren hatte. Und irgendwann mal traf ich eine Entscheidung. Und das war nämlich, ich will nicht mehr an sowas denken, wenn ich im Bett liege. Und dann habe ich mich gezwungen, an etwas Schönes zu denken. Am Anfang war ein Zwang und irgendwann mal war eine Gewohnheit. Mhm. Und ich habe mich in meine Heimat gesehen, am Strand. Das ist für mich mein Kraftort. Und da habe ich innerlich gefühlt, wie ja, dieses Meeresrauschen, das Ambiente am Meer und wie ein Sonnenuntergang ist. Also diese Atmosphäre, ne? Schon alleine, wenn ich das erzähle, verändert sich etwas in mir. Und das habe ich innerlich gesehen und dann habe ich gesehen, wie ich ins Meer gehe und bade und dann im Wasser feiere, so nach dem Motto, ich bin jetzt gesund. Und das habe ich wirklich jeden Tag gemacht, jeden Abend und jeden Morgen. Aber am Morgen war ein Sonnenaufgang innerlich und am Abend war ein Sonnenuntergang. Und oh, wow. Jetzt weiß ich natürlich, was ich gemacht habe unterbewusst. Ich habe manifestiert, ich habe mich glücklich und gesund gesehen. Ich habe mein Unterbewusstsein gesteuert, programmiert auf das will ich. Aber damals war rein intuitiv.
Ja.
Genauso wie ich habe angefangen, meinen Papa, meinen verstorbenen Papa, sehr nahe zu fühlen. Mhm. Und das war früher überhaupt nicht. Für mich war mein Papa einfach tot. Mhm. Und als die Krankheit kam, das war wirklich auch sehr bedeutsam und auch magisch irgendwie, weil ich das Gefühl hatte, mit ihm zu kommunizieren. Mhm. Und ich habe ihm gesagt, also mein Papa war ein sehr gläubiger Mensch und er hat ganz viel gebetet und ist ganz oft in die Kirche gegangen. Und ich habe festgestellt, mein Papa ist gestorben, als ich 24 war. Und diese Zeit lang, also 10 Jahre lang, tatsächlich ist die Krankheit 10 Jahre später aufgetreten, war für mich er einfach tot. Mhm. Und ich war so wütend auf Gott, sage ich mal. Weil für mich, ich hatte damals so von Gott gesprochen, rede ich lieber vom Universum oder vom Leben oder von der Kräfte der Natur. Es ist egal, wie wir das nennen wollen, ne? Aber diese Kräfte, die da sind.
Ja.
Und damals in dieser Situation, wo es mir schlecht ging und ich aber auf einmal das Bedürfnis hatte, irgendwie Kontakt mit ihm wieder zu haben, vor allem es war einfach eine Erinnerung an ihn. Und ich habe innerlich ihm gesagt, Papa, da wo du bist, ich habe das Gefühl, ich gehöre noch nie hin. Mhm. Und wenn es so ist, dann bitte bete du für mich, weil ich kann überhaupt nicht beten. Ich bin wütend. Es gibt keinen Gott. Also, aber wenn irgendwas gibt, dann bist du nahe. Also bitte kümmere dich um mich, so nach dem Motto. Und ich habe angefangen, ihn einfach zu fühlen. Und dann ist was Magisches passiert, wie zum Beispiel, dass mein jüngster Sohn damals, nicht der jüngste, sondern mein mittlerer Sohn, der war 3 Jahre alt, zur Zeit, wo ich, er war 4, als ich krank geworden bin. Der ist einen Morgen zu mir gekommen und hat gesagt, Mama, ich habe heute von Opa Leonardo, also mein Papa hieß Leonardo, von Opa Leonardo geträumt. Und ich, aha. Und? Ja, er hat mich einfach in den Arm genommen und gedrückt. Und? Ja, das war's. Und das war zu dem Zeitpunkt, wo ich die Diagnose bekommen hatte, ganz am Anfang, das weiß ich noch. Meine Mama ist von Spanien sofort hierher gekommen, um mir zu helfen. Und sie war da, als mein Sohn das uns erzählt hat. Und wir haben beide Gänsehaut bekommen und mussten weinen. Mhm. Und für mich war ein ganz klares Zeichen von, ich bin da. Mhm.
Ja, genau.
Ich bin da. Mhm. Also damals konnte ich es nicht so klar wahrnehmen, dieses Zeichen von ich bin da. Mhm. Aber im Laufe der Zeit war es einfach ganz klar, dass durch ihn er irgendwie sichtbar sich gemacht hat oder laut.
Oh wow, Wahnsinn. Ja, das ist ja auch das, was man oder was man hören möchte dann eben, dass dann der verstorbene Papa oder auch die verstorbene Mama oder wer auch immer dann eben die nicht mehr da sind, dass sie an deiner Seite sind, um dir eben diese Kraft zu geben, diese Hoffnung und vor allem alles, was du jetzt durchstehen musst, dass sie eben wissen, hey, es wird alles gut, ich bin da und ich begleite dich dann eben auf deinem Weg. Ne?
Ja, das war sehr wohlwütend auf jeden Fall. Aber mir war es nicht bewusst, dass dadurch meine Spiritualität, sage ich mal, vertieft wird oder was da mit mir los war. Ja. Aber ich verstehe, dass der Weg einfach mit der Diagnose losgegangen ist.
Ja.
Und dass mein Unterbewusstsein schon vieles geleistet hatte und dass dieser Weg einfach mit dieser Diagnose losging. Und dann war ein Weg. Dann war, wie gesagt, tatsächlich ein Jahr, also es war nicht nur ein Jahr, aber also dieses erste Jahr war sehr intensiv, um mich neu zu entdecken. Es war nicht nur so Sachen neu zu entdecken, sondern es war eine neue Erfindung, eine Wiederfindung, eine ja, Entfaltung.
Ach, voll schön. Wie ging es dann weiter? Also du hast gesagt, du hattest erst die Chemotherapie und danach dann die Ablatio. Wie war das für dich? Wie hast du die Chemotherapie verkraftet? Und gab es da schon in dem Moment, außer jetzt das von deinem Papa, dass du irgendwie mitnehmen konntest, so Momente, die du dir selber geschaffen hast, dann eben um aufzutanken, mehr Mut zu schöpfen und eben auch immer wieder in die Chemos dann auch mit ganz viel Kraft reinzugehen?
Ja, das war wichtig. Also erstmal, die Chemo war für mich am Anfang wie eine Bombe und mein Leber hat es nicht richtig gepackt. Mhm. Und ich habe dann überreagiert. Ich war dann im Krankenhaus, weil ich einen Hautausschlag bekommen habe. Und ich war dann insgesamt 10 Tage im Krankenhaus und das war nicht schön. Also ich konnte nicht essen, sie haben mich künstlich ernährt, weil, wie gesagt, mein Leber gebockt hatte. Also es war eine ernste Sache, die mir aber überhaupt nicht bewusst war, wie ernst das war. Sondern am Ende der Behandlung, als ich mit meiner Onkologin gesprochen hatte und mich bei ihr bedankt hat, dann sagte sie zu mir, ja, danke Ihnen, weil sie so viel Kraft in sich gespürt haben, dass sie das geschafft haben, ne? Weil für sie war es nicht klar. Vor allem durch diese erste Episode, dass mein Körper das packt. Und dann wurde die Chemo verändert auf eine andere. Frag mich jetzt bitte nicht, wie sie ist, weil es gibt Sachen, die ich verdrängt habe. Und dann ging es besser. Aber wirklich ein sehr wichtiger Punkt, den du genannt hast, war dieses, ich erlaube mir Sachen zu machen, die mir gut tun. Wie zum Beispiel Spaziergänge in der Natur. Eins habe ich schon genannt, diese innerliche Reisen ans Meer.
Ja.
Und diese Frage zu stellen, was tut mir gut? Und damit habe ich festgestellt, es geht nicht nur um Aktivitäten, die mir gut tun, sondern es geht auch, und ganz wichtig, um Menschen, die mir gut tun oder nicht gut tun.
Ja.
Und ich habe da in dieser Anfangsphase Bedürfnisse ganz stark gefühlt, wie zum Beispiel, heute rufe ich diese Freundin an, will Sachen ansprechen, die ich nie angesprochen hatte. Zum Beispiel. Oder ich hatte wieder angefangen, Rollschuh zu fahren. Das habe ich als Kind geliebt. Und habe dann damit angefangen. Und genau sowas mit den Flamenco, mit den Tanzen. Das habe ich am Anfang für mich alleine gemacht in meinen Keller, um mit meinen Emotionen zurechtzukommen. Mit diesem emotionalen Müll, sage ich mal, als Beispiel. Dann habe ich einfach für mich getanzt, um damit zurechtzukommen. Und was entstanden ist und was passiert ist, das ist die Magie, ne? Das ist das Geschenk, dass ich irgendwie eine Flamme in mir entzündet hatte, die nicht gebrannt hatte. Mhm. Also ich sage oft, meine Seele war traurig, war gelangweilt. Es war wirklich so gefühlt, weil ich vieles, was ich jetzt tue, von nicht nur tanzen, okay, ich singe auch, deswegen nenne ich mich gerne Flamenco-Künstlerin, weil ich singe und tanze auf der Bühne, überhaupt nicht gelebt hatte. Aber auch so das Spielerische, was ich mit meiner Frauenarbeit mache, als Mutmacherin, als Mentorin, ne, für Frauen, das war überhaupt nicht in meinem Leben. Und diese Farben waren nicht da und somit verstehe ich das, dass ich krank werden musste, um wieder zu entdecken, vieles, was ich brauche, was meine Seele braucht.
Okay. Es ging ja relativ schnell, dass du 2017 nochmal erkrankt warst oder bist.
Ja.
Wie war das denn da für dich? Du hast ja gesagt, du hattest eine Ablatio. War das dann die andere Brust oder?
Das war erstmal ganz, ganz schlimm. Das Gefühl von der Boden unter meinen Füßen wird weggenommen und ich weiß gar nicht, wo ich landen werde. Und ich verstehe gar nichts. Also damit du das dir vorstellen kannst, in diese Reise zwischen 2015 und 2017, wo ich wieder angefangen hatte zu tanzen für mich alleine, traf ich irgendwann mal die Entscheidung, Flamenco-Unterricht zu geben für Kinder, für Erwachsene. Ich fing an, Auftritte zu organisieren. Und mein erster Auftritt war ein spanisches Abend in der Stadt, wo ich lebe, in Traunstein, in Bayern. Und diesen Abend habe ich alleine auf die Beine gebracht. Also ich habe alles organisiert, die Tänze. Ich hatte am Anfang keinen Gitarristen. Ich hatte keine echte Bühnenerfahrung. Ich hatte kein Programm, aber da war schon die innere Stimme so stark in mir und ich wusste, dass alles klappen würde. Und genau so war das. Weil nämlich im Juli 2017 ich zwei ausverkauften Abende hatte.
Wow.
Also es war nur einen Abend geplant und auf einen Abend, der geplant war, sind zwei geworden. Und das war erstmal schon ein Mega-Geschenk von Himmel. Und zu diesem Zeitpunkt im Juli 2017 war ich schon auf diesem spirituellen Weg unterwegs. Da war ich fest überzeugt, dass jeder Mensch besondere Gaben in sich trägt.
Ja.
Und dass wir hier sind, um diese Gaben mit der Welt zu teilen. Wenn wir sie für uns behalten, dann tun wir uns nichts Gutes und tun der Welt auch nichts Gutes. Und in diesem Moment, Juli 2017, da war ich auf der Bühne zum ersten Mal in diese Dimension. Diese zwei ausverkaufte Abendvorstellungen. Und das war so das Gefühl von, ich schwebe. Also ich war so von hin und weg und perplex von der Reaktion. Und ich war fest überzeugt, okay, das ist meine Lebensaufgabe. Ich darf Lebensfreude verteilen. Also ich darf die Menschen, die mir zuschauen, sich daran erinnern, hey, so fühlt sich das an.
Yeah.
Und ich bin auf einem guten Weg. Das war meine Meinung. Ich bin gut unterwegs. Ich habe da zu diesem Zeitpunkt angefangen zu meditieren. Ich war beschäftigt, mit meinen unterbewussten Teilen in Kontakt zu kommen, um sie neu auf glücklich und Gesundheit zu programmieren. Und dann, bam! Zwei Monate später kam er wieder. Das war im September 2017. Und das war dieses Gefühl, was ich vorher beschrieben habe.
Ja.
Von, ich habe überhaupt keinen Boden unter meinen Füßen. Und ich war so wütend. Das war vor allem die wichtigste Emotion, die jeden Tag brutal präsent in meinem Leben war. Ich war wütend, aber vor allem Gott, Universum oder wie du das nennen willst, gegenüber.
Ja, ja, klar.
Weil ich der Meinung war, ich bin gut unterwegs. Ich mache alles richtig. Ich meditiere jetzt fleißig. Ich weiß, worum es geht. Ich sage ja zu meiner Lebensaufgabe und dann blaff. wieder. Ne? So eine richtige Watsche. Und aber damals mit dieser Wut und unglaublichem Schmerz, den ich gefühlt habe, so wütend und voller Schmerz, dass ich das kaum ertragen konnte. Mhm. Also dass ich musste, ich weiß nur so, ich musste einfach außer Haus gehen. Ich bin in den Wald gegangen, ich habe Stöcke genommen, ich habe sie in die Bäume geworfen, ich habe geschrien.
Mhm. Also,
aber ich wusste, wie wichtig das ist, dass ich einen Ausdruck dafür finde. Und ich habe es mir erlaubt.
Ja.
Obwohl ich gar nichts verstanden hatte und total verloren war, aber ich habe mir erlaubt zu fühlen. Das war das Einzige, was mir geholfen hat, um mich wieder so ein bisschen zu fangen. Aber diese Anfangsphase von der zweiten Diagnose, da war ich ja sehr verloren und sehr in Wut und sehr in Schmerz und dann irgendwann mal auch in Traurigkeit, aber vor allem Wut und Schmerz. Und da in diese Phase habe ich ganz stark gefühlt, ich brauche irgendwas, irgendwo einen Ort, wo ich ganz alleine für mich bin. Also ich wollte niemanden hören. Und da, an diesem Moment, war für mich das Bild von, ich stehe jetzt wirklich vor einer Weggabelung. Die Krankheit ist da, das ist, wo ich jetzt stehe, das kann ich nicht verleugnen. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder schaffe ich sie wieder und ich überlebe, oder ich sterbe. Und erstmal war ganz wichtig für mich, und erstmal habe ich verstanden, wie wichtig das ist, dass ich mich mit dem Tod auseinandersetze. Also die Frage zu stellen, was wäre, wenn ich wirklich sterbe? Und zu akzeptieren, dass wir alle geboren werden und dass wir alle sterben werden. Und dass es ein völliger, normaler Kreislauf vom Leben ist.
Ja.
Also erstmal war so dieses Bild, okay, der Tod ist da. Das ist eine Wahl vor diese Weggabelung. Aber was ist, wenn ich hier tatsächlich weiterleben darf? Was ist, wenn ich hier auf der Erde eine Aufgabe habe, die ich noch nicht erfüllt habe? Mhm. Und diese Krankheit zum zweiten Mal ist die Chance, mich zu entdecken, also diese Lebensaufgabe überhaupt näher zu kommen. Und es scheint, dass es andere neue Facetten dazu kommen werden, weil ich war der Meinung, ich weiß das schon, indem ich, dass ich als Künstlerin neu geboren bin.
Mhm. Ja.
Also das war diese schwierige, aber auch bewusste Entscheidung, okay, das ist meine Wahrheit, der Krebs ist zum zweiten Mal da. Mhm. Und eine Möglichkeit ist, dass ich sterben kann. Und wenn das meine Wahrheit ist, ich rede gerne von der Wahrheit meines Herzens, wenn meine Zeit hier um ist, dann stimme ich zu. Mhm. Also ich habe aufgehört, ich wollte nicht mehr kämpfen.
Ja, verstehe ich.
Aber wenn meine Aufgabe hier noch nicht erfüllt ist und ich hier noch was zu tun habe, dann sage ich auch ja. Dann war so, ich weiß nicht, was das sein wird, aber ich sage auch ja. Schick mir bitte den göttlichen Vertrag, den unterschreibe ich dir sofort. Und es war natürlich auch Angst in mir, Angst vor dieser, ja, um was ist überhaupt und was kann ich und was soll ich hier überhaupt machen? Und erstmal muss ich diese Krankheit nochmal meistern. Aber es war wie ein Feuer in mir, der gesagt hat, ja, und wenn es möglich ist, dann es braucht ein Ja, mein eigenes. Und das finde ich ganz wichtig, wenn andere erkranken. Wir können dieses Ja von außen nicht stempeln. Das ist was, was von innen kommt. Das ist dein innerliches Feuer.
Absolut, ja.
Genau, und auf diesem Weg bin ich weiterhin unterwegs.
Sehr, sehr, sehr schön. War das so 2017, dass du dann eben die gleiche Diagnose hattest, also den gleichen Tumor auch?
Genau, das hast du auch vorher gefragt.
Ja.
Jein, also es war Brustkrebs, aber es war nicht die Brust betroffen, es war nicht die rechte Brust betroffen, sondern die Lymphknoten auf der rechten Seite.
Ah, okay.
Ja,
Okay.
Ja, und da waren 7 Stück betroffen, ja.
Okay.
Aber dieses Mal war ohne OP.
Mhm.
War schon Chemo, aber eine Chemo, die direkt in die Krebszellen reingegangen ist und dadurch habe ich meine Haare nicht verloren.
Mhm.
Das war ein Segen, weil ich nicht jedem erzählt habe, was mit mir wieder los ist.
Ah, okay.
Und ich habe einfach weiter mein Leben geführt. Da habe ich wirklich Flamenco-Unterrichte weitergegeben, Auftritte gemacht.
Wow.
Da war das Bild von, der Krebs ist da, aber ich bin die Chefin und ich sage, wohin wir gehen und nicht umgekehrt.
Cooles Bild.
Also es war so wie eine Kutsche mit Pferde und ich sage, ich sitze vorne und sage, wohin, nicht umgekehrt.
Sehr schön.
Ich bin zum Beispiel mit dem Fahrrad zu Chemo gefahren, in diese zweite Phase, weil ich einfach meinen Körper zeigen wollte, immer wieder, ich entscheide mich, für glücklich und gesund zu sein.
Ja.
Und ich habe natürlich auch auf mich gehört, weil als es nicht ging, dann ging es nicht.
Ja, klar, verstehe ich. Mhm. Wie ging es dann weiter? Also 2017 war ja die zweite Brustkrebserkrankung. Nehmen uns doch mal ein bisschen mit. Was waren so Meilensteine die letzten Jahre? Also was konntest du daraus entnehmen und bist du glücklich und was hat sich alles geändert, vor allem auch in deinem Leben?
Wow, ganz vieles hat sich geändert. Also mein Leben
noch in 3 Stunden.
Aber ich will es zusammenfassen. Wir schaffen das. Auf jeden Fall, erstmal ist meine Einstellung, wie ich das Leben sehe, wie ich lebe.
Mhm.
Also wie ich schon vorher erzählt habe, hatte ich mal angefangen zu meditieren.
Mhm.
Diese Meditation ist einfach heilige Zeit für mich. Das ist Zeit mit mir selbst und es ist egal, ob ich eine Bildmeditation mache oder ob ich Atemübungen mache. Das ist jetzt mein Geschenk. Ich habe unterschiedlichste Werkzeuge, die ich nutzen kann für diese Zeit. Mhm. Aber ich verstehe und es tut mir wirklich gut, diese heilige Zeit für mich zu respektieren und jeden Tag ein bisschen zu pflegen.
Ja.
Weil ohne geht's gar nicht.
Mhm.
Und was sich verändert hat, ganz, ganz enorm, ist meine Arbeit. Mhm. Ich war Spanischlehrerin. Als die zweite Diagnose kam, hatte ich gekündigt. Dann habe ich mich habe die Ausbildung als Tanztherapeutin gemacht. Ich habe dann eine andere Ausbildung gemacht, um mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten.
Mhm.
Ich habe dann diese Tür von der Schule zugemacht, ohne zu wissen, welche neue Türen aufgehen. Aber ich habe gefühlt, dass da was Neues aufgeht. Und das ist zum Teil die Begleitung zum Menschen. Aber vor allem auch diese Künstlerin, die neugeboren ist, entfaltet sich weiter. Ne? In den letzten Jahren ist wirklich so viel passiert. Ich habe so viele Künstler kennengelernt. Ich darf regelmäßige Auftritte machen. Ich habe jetzt einen Mutmacher-Konzert, den ich alleine entworfen habe und den ich alleine auf die Bühne bringe. Und das ist jetzt mein Baby. Das ist so. Ich rede gerne, das ist mein viertes Kind, sage ich mal. Genau vor einem Jahr, bald ein Jahr, im März 2013, Entschuldigung, mehr 2023, war die Premiere. Und jetzt darf ich ihn immer wieder vorstellen. Und an diesem Abend erzähle ich singend und tanzend, wie die Krebserkrankung mir geholfen hat, als Künstlerin, als Flamenco-Künstlerin neugeboren zu werden. Wow. Weil es mir eine Herzensangelegenheit ist, das in die Welt zu scheinen. Ich war das wirklich früher nicht. Ich habe das als Kind gemacht, aber ich habe viele Jahre nicht getanzt. Und ich habe nur an Schulchor gesungen an der Schule. Ne?
Mhm.
Aber nicht so professionell, wie ich es jetzt tue. Und momentan, wenn du mich fragst, es ist eine ständige Entfaltung. Momentan frage ich mich manchmal, was bin ich eigentlich? Bin ich Sängerin? Bin ich Tänzerin? Bin ich ein Model? Also haben sich neue Türen aufgemacht. Ich war am Anfang des Jahres, durfte ich bei der Firma Anita sein, beim Wäschegeflüstern. Da haben wir uns zusammen mit anderen Betroffenen getroffen, um unsere Geschichten zu teilen und ums fotografieren zu lassen. Und das war eine wahnsinnige, schöne neue Erfahrung für mich, wo ich mich als Model vor eine Kamera erleben durfte. Mhm. Jetzt bin ich auch für eine Modenschau gebucht. Wow. Am 20. April bin ich in Sanitätshaus Hellbach im Amberg eingeladen als Künstlerin. Da gehen völlig neue Türen auf und ich sage einfach immer wieder ja, ja zu meiner Wahrheit. Das ist, was mich voranbringt. Das ist mein tägliches Commitment, mein tägliches Ja zum Leben, aber vor allem ja zu meiner Wahrheit. Ja zu das, was ich wirklich bin. Ja zu den Erfahrungen, die meine Seele sich hier auf der Erde vorgenommen hat. Und das sage ich wirklich jeden Tag. Ich rede gerne von der tiefsten Sehnsucht meiner Seele. Und ich habe das Gefühl, das ist ein Weg. Es ist nicht, dass ich in 3 Monate da bin und das war's, sondern es ist ein ständiges Lernen, eine ständige Entfaltung. Und es ist sehr spannend, auch ja, mit viel Vertrauen verbunden, weil du dich ständig hingibst und ständig so aus der Komfortzone raus bist. Aber ich fühle ganz tief, wenn ich hier leben darf, wenn ich diese Krankheit zum 2. Mal geschafft habe, geht's nur drum um dieses Ja zu das, was ich wirklich bin.
Ja.
Und eine ständige Entwicklung.
Super schön.
Und da vertraue ich. Und ich sage immer, egal wie lange ich hier bin, wünsche ich mir vom Herzen, dass ich einfach einen Fingerabdruck hier hinterlasse, dass die Leute wissen, was war die Botschaft, wie hat das die Carmen gesagt oder wie hat sie jetzt geschafft oder
ja.
Wie einfach meine Inspiration hier auf der Erde hinterzulassen.
Mhm. Was für schöne Worte, Wahnsinn. Gibt es die Carmen, die du vor der Diagnose warst und die du jetzt bist noch oder hast du dich komplett verändert?
Irgendwie berührt mich diese Frage jetzt, Kendra.
Okay.
Es ist sehr interessant, weil die Leute, die mich vor der Erkrankung kannten, also vor allem Freundinnen aus der Kindheit, die sagen, sie haben immer diese Künstlerin in mir gesehen und sie haben immer diese spirituelle Carmen in mir gesehen. Ich aber nicht. Mhm. Und schon ein Teil von der alten Carmen ist da, sonst wäre ich nicht Carmen. Und ich war wirklich immer ein positiver Mensch, das möchte ich schon euch sagen. Das ist nicht durch die Krankheit, das war immer so. Aber diese Carmen, die tief verbunden mit Himmel und Erde jeden Tag unterwegs ist, die ständig sich als Brücke von dieser Himmel und Erde zur Verfügung stellt, die fest überzeugt ist, dass alles hier einen Sinn hat. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind wie Marionetten und wir sind durch ganz feine Fäden von oben geführt.
Ja.
Es ist niemals ein Zufall, dass wir uns kennenlernen, dass wir diesen Podcast machen. Ich bin fest überzeugt, dass es keine Zufälle gibt. Wir werden ständig geführt. Es ist kein Zufall, dass wir uns getroffen haben, dass ich dich zufällig im Instagram entdeckt habe. Und wir wissen jetzt nicht vielleicht wofür, aber es hat immer alles, auch die anspruchsvollsten Situationen haben immer ein Wofür. Und das ist, was ich gelernt habe. Wenn ich erfahre, dass jemand durch die Erkrankung geht, egal ob in erster Person oder als Begleitende, weil ich bin fest überzeugt, dass der Krebs einfach alle in der Familie verändert.
Ja.
Wünsche ich mir immer vom Herzen, dass die Person sich öffnet für dieses, wofür ist der Krebs in mein Leben eingetreten?
Ja.
Was braucht Veränderung?
Mhm.
Es ist Zeit, dass ich nach innen schaue. Ich bin die erste Person in meinem Leben, nicht umgekehrt.
Ja, richtig.
Und das wünsche ich mir vom Herzen, ne, dass du erkennst, dass diese Krankheit eine Chance ist, dich als erste Person in dein Leben zu sehen, zu dir zurückzukommen wieder ins Fühlen zu kommen, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Dass du dein innerliches Feuer entzündest. Ja. Bei mir war es zum Beispiel mit Rollschuhfahren und beim Tanzen. Und bei anderen ist es beim Malen oder irgendetwas, was dir wirklich tiefe Freude bereitet. Wünsche dir vom Herzen, wenn ich einen Wunsch äußern darf, für dich, die oder der gerade durch die Erkrankung gehst oder durch die Erkrankung gegangen bist, dann wünsche ich dir, dass du nicht mehr kämpfst mit der Tatsache, dass du Krebs hast oder Krebs hattest. Und dass du die Tür aufmachst auf die Möglichkeit, dass das Leben dir durch diese Erkrankung was sagen will. Mhm. Und wichtig finde ich, dass du musst nicht wissen, was das ist. Du musst keine Ahnung haben, was sich in deinem Leben verändern soll. Aber du darfst die Tür aufmachen für diese Veränderung, damit diese Veränderung eintreten darf.
Ja, total schön.
Also öffne dich für die Sonne, die hinter den schwarzen Wolken immer sich versteckt.
Ihr Lieben, wenn das nicht die passenden Abschlussworte waren von der lieben Carmen, dann weiß ich es aber auch nicht. Carmen, danke dir, dass du da warst. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Schau unbedingt auch bei Carmen bei Instagram vorbei. Lass ein paar Herzchen da, lass ein bisschen Liebe da. Und es ist so schön, deine Geschichte zu hören. Und ich glaube, man konnte den Zuschauern ganz, ganz viel mitgeben, gerade eben auch deine Positivität, gerade auch aus einer Krebsdiagnose ein Geschenk zu sehen, dann wieder auch die Hobbys, die man früher hatten, wieder aufleben zu lassen, die Leidenschaften dann eben, die wir uns oftmals verwehren, diese Me-Time dann auch, die so, so wichtig ist für uns vor allem auch. Und ja, also hör dir unbedingt dieses Interview an mit ganz, ganz viel positiven Background, was du da mitnehmen kannst, dann eben auch, wenn auch du gerade eine Krebsdiagnose hast, dann ist das der passende Podcast für dich. Ich danke dir, dass du hier warst. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich jetzt schon auf meinen nächsten Interviewgast hier nächste Woche. Schauen wir doch mal, wen wir dann wieder hier sitzen haben. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Bleib wie immer gesund. Und ich drücke dich von ganzem Herzen. Ich bin raus. Alles Liebe und ciao.